redet, ist nicht tot.
Interessante Nachrichten aus der Welt der Wissenschaft mit Florian Freistetter.
Und mit Holger Klein.
Neues aus dem Universum. Was habe ich denn gelesen? Ich habe es leider nicht weggespeichert, ich Idiot. Irgendwie Pluto würde einen seiner Monde vollsabbern oder so ähnlich?
Habe ich jetzt nicht gelesen, aber durchaus möglich. Also dass da halt irgendwie Krempel von die sind ja alle recht nahe beieinander und dass da irgendwie Krempel von Pluto irgendwie, da gast hier jede Menge Eis aus dort, also sublimiert das ganze Eis, sodass da was rüberkommt, kann durchaus möglich sein. Aber habe ich jetzt irgendwie keine entsprechende Nachricht gelesen, weil ich kaum Nachrichten gelesen habe in letzter Zeit. Es ist gar nicht lange her, dass wir gesprochen haben,
glaube ich. Gefühlt letzte Woche. Ne?
Ja, warte mal, was habe ich denn gemacht dazwischen? Vermutlich war ich irgendwann mal in Österreich bei irgendwelchen Sachen wieder. Ja genau, wir hatten irgendwie Pressekonferenz und irgendwie so ein Krempel von den Science Busters und ich habe Planetenatmosphären gemacht, genau, Pluto-Atmosphären.
Und gemacht wie gemacht? Achso, nee, auf der Bühne oder
wie? Ja, genau. Und danach war schon Ostern. Da war ich gerade in Kelheim 4 Tage.
Was hast du da gemacht?
Ich habe einfach nur mal, weil ich halt irgendwie auch schon mal der ganzen Arbeitsstress irgendwie weg wollte, habe ich einfach nur spontan geguckt, gibt es irgendwo einen Ort, der nicht allzu weit weg ist, wo man halbwegs brauchbar mit dem Zug hinkommt, wo ein bisschen schöne Gegend ist, in der man irgendwie wandern oder laufen kann.
Ach so, ich dachte, irgendwie wieder termintechnisch irgendwas.
Nee, und hab dann einfach da halt irgendwie auf mir, so ohne großartig zu schauen, halt irgendwie ein schönes Hotel geklickt und dann war ich da jetzt dort. Und das war ganz nett.
Aber warum ausgerechnet Kelheim?
Ich habe einfach gedacht, irgendwie so, ich wollte eher Richtung Süden, Richtung Bayern, aber ich dachte, das ist die Chance auf besseres Wetter eher als im Norden. Mhm. Und Kelheim war ich schon mal auf einer Fahrradtour und da gibt's den Donaudurchbruch bei Weltenburg, falls dir was sagt.
Nie gehört. Ich weiß noch nicht mal, was ein Donaudurchbruch sein könnte.
Der Donaudurchbruch ist da, wo die Donau durchbricht.
Ja, aber wo bricht die denn durch?
Also, nee, also das ist,
die fließt doch.
Die fließt, aber wie das Flüsse manchmal so machen, fließen sie halt irgendwie nicht nur mit links und rechts flachem Land, sondern ab und zu sind auch links und rechts so hohe Schluchten, also so ein Durchbruchstal. Und das ist zwischen Ingolstadt und Regensburg, die Weltenburger Enge heißt das. Das ist halt wirklich, wenn du nicht dort warst, musst du fahr auf jeden Fall mal hin, du treibst dich ja oft genug in Bayern rum. Da ist auch das Kloster Weltenburg, die angeblich älteste Klosterbrauerei der Welt, 1050 gegründet. Die ist am einem Ende von diesem Durchbruchstal und auf dem anderen Ende liegt Kelheim. Und wenn du dann mit dem Fahrrad den Donauradweg langfährst, kannst du entweder elendslang außen rumfahren über welche Felder oder eben du machst das, was die meisten machen. Du steigst dort auf so ein kleines Ausflugschiffchen und fährst da irgendwie hier durch dieses wirklich sehr, sehr wunderschöne Tal durch und trinkst ein Weltenburger Bier auf dem Schiff. Ja. Oder gehst halt wandern. Also ich war halt irgendwie auch das Altmühltal gleich in der Nähe. Ich war halt irgendwie ein paar Tage wandern, ein bisschen laufen. Das ist auch jede Menge Geologie. Also irgendwie ein nationales Geotop ist dort. Das ist irgendwie so ein Jura-Tal. Heißt, du findest da Unmengen Fossilien. Es gibt da Höhlen. Ich war in einer, gleich eine tolle Empfehlung. Es gibt dort eine Höhle im Altmühltal, das Schullerloch, glaube ich, heißt das. Ist als Höhle an sich jetzt nicht so dramatisch. Also ist relativ klein. Du bist da fast irgendwie, wirklich, wenn da irgendwie eine Viertelstunde oder sowas dauert, die Führung durch. Aber dann, die haben da einen, das hat mich echt fasziniert. Also die haben da wirklich einen, so einen großen Saal, quasi, also eine große Höhle, in so einen großen Höhlenraum in dieser Höhle. Ich weiß nicht, wie die Höhlenklassifikation offiziell lautet für Räume in Höhlen.
Weiß ich auch nicht, gab es mal ein CRE zum Thema da?
Vielleicht hören nämlich jetzt Speleologen, wie die heißen, glaube ich, zu und können es klären. Aber ich wollte, es gibt halt irgendwie einen, der heißt halt irgendwie der Dom. Das ist halt so eine größere Aushöhlung innerhalb dieses Höhlenkomplexes. Mhm. Und die haben da ein Projektionssystem eingebaut. Das begeistert mich heute noch. Also das ist wirklich, da ist irgendwie so ein Beamer und die haben da halt irgendwie so einen Film laufen lassen, der halt im Prinzip vom Urknall angefangen bis zur Gegenwart kurz in 5 Minuten so ein Überblick halt über, fängt an mit der Entstehung der Erde, dann kommen halt irgendwie die irgendwie, wie halt dann das früher irgendwie das Wasser gestiegen ist, gefallen ist, wie die Donau durchgeflossen ist, nämlich Dinosaurier, Tiere, Höhlenmenschen, also einfach nur kurz die Geschichte dieser Höhle. Und wir haben die Projektion wirklich so exakt abgestimmt auf die Struktur der Höhle selbst, also dass wirklich die du hast wirklich das Gefühl, dass das war wirklich so eine 3D-Projektion. Du hast wirklich das Gefühl, okay, du stehst jetzt wirklich mittendrin in dem Wasser, wenn der Höhlenboden voll mit Wasser war. Und da galoppiert jetzt wirklich so ein Mammut vorbei. Und da hinten in der Ecke sitzen jetzt wirklich die Neandertaler und grillen irgendwie sich in Mammutschenkel und so weiter. Aber es ist ja wirklich alles, die so extrem abgestimmt war, das kann man gar nicht wirklich beschreiben.
Das heißt, die Ecken und Kanten der Höhlendecke und Wände sind als Projektionsfläche benutzt worden,
aber genau, das ist,
haben
genau.
das Bild nicht kaputt gemacht, sondern
ja. Ganz genau. Also das ist, habe ich nicht gesagt, ja, das ist nicht irgendwie auf eine Leinwand projiziert worden, sondern eben wirklich direkt auf die Höhlenwand alles projiziert worden. Und zwar rundrum. So rundrum, also du bist halt nicht rundrum, sondern halt irgendwie, du bist halt an einer Seite der Höhle gestanden und auf die andere Seite haben die das gespürt, das war wieder so ein, keine Ahnung, so ein 180, 200 Grad Radius sein oder sowas, was die da voll projiziert haben, also nicht komplett rundherum, halt nur diesen einen Höhlendom da ausgefüllt. Und das wirklich, ja, das war wirklich so exakt abgestimmt alles, dass da wirklich, das hat so ausgesehen, als würden da wirklich die Fische da wirklich so durchspringen, die Flüsse durchfließen. Cool. Also ich kann das wirklich, vermutlich, ich weiß nicht, ob man sich das irgendwie bei YouTube oder sowas findet und sich anschaut, ob das auch noch wirkt, aber da live, also allein für das hat sich das komplett gelohnt, obwohl die Höhle an sich sonst nicht so dramatisch war. Und ansonsten war es natürlich auch super. Also ich habe Ostersonntag im Kloster ein Frühschoppenbier getrunken, bin jetzt erst irgendwie 12 Kilometer hingewandert durch die Donaudurchbruchstal, dann habe ich da ein Bierchen getrunken, habe wieder zurückgewandert. Also das war ein erholsamer, netter Kurzurlaub. Und sogar einen Asteroidenkrater gibt es halt angeblich.
Wie angeblich?
Da ist es gibt
ein Krater und alle glauben, es ist vom Asteroiden, keiner weiß es.
Jein, nee, das ist halt in diesem Durchbruchstal gibt es die sogenannte Wipfelsfurt. Mhm. Ja, das ist ziemlich genau in der Mitte und das ist halt insofern auffällig, dass die seichteste Stelle und halt quasi mitten in diesem Tal, wenn dadurch sind da wirklich links und rechts nur steil aufragende Felswände und dann ist plötzlich halt wie so ein größerer freier Bereich, der halt irgendwie ein bisschen kraterförmig ausschaut und man glaubt halt, dass das im Zuge des Ries-Ereignisses entstanden ist. Ja, also dieser im Nördlinger Ries haben wir auch schon mal darüber geredet, wie letztes Jahr mal dort war. Und dass da halt irgendwie noch, das war ist ja auch nicht weit weg von dort, und dass da halt irgendwie noch quasi so Sekundäreinschläge da irgendwo hier nochmal da drauf geknallt sind und dann dieses Wipfelsfurt-Dingens da entstanden ist.
Aber den dazugehörigen Stein hat man nicht gefunden bisher?
Nicht, dass ich wüsste. Ich meine, das ist auch 15 Millionen Jahre her. Okay. Also das ist jetzt, da müsste man schon wirklich irgendwie, man kann da jetzt irgendwie großartig, ich meine, das ist halt irgendwie ein Naturschutzgebiet und Geotop, da kann man sich einfach mal hinfahren und so, wir buddeln da jetzt mal hier mit schwerem Gerät hunderte Meter tiefe Löcher und gucken mal. Also das macht man dann auch nicht. Hm. Aber sonst war es schön dort.
Und hast du auch was Neues aus dem Universum mitgebracht?
Ja, wie gesagt, ich habe wirklich probiert, möglichst wenig zu arbeiten, zu lesen, zu tun. Also ich habe schon gelesen, aber Science-Fiction-Bücher und keine Forschung. Ich habe ein paar Sachen habe ich jetzt noch gefunden. Wir könnten das ja am 1. April ausstrahlen und ich erzähle einfach irgendwelche Geschichten, die stimmen. Dann haben wir es viel einfacher.
Da muss ich das jetzt aber auch rausschneiden.
Ach, mir fallen auch keine Geschichten ein,
die stimmen. Was ich ja interessant fand, ich sage ja immer, ich lese deinen Blog nicht, damit ich noch überhaupt noch was zu fragen habe. Eine Überschrift habe ich gelesen bei dir im Blog, das fand ich ganz interessant. Und zwar hast du deine Leser gefragt, was ihre Lieblingsforschung ist.
Habe ich gefragt.
Experiment, genau. Was ist denn dabei heute rumgekommen?
Ja, also ich habe mir eigentlich erhofft, einfach nur ein paar Anregungen für wirklich so selbst nachvollziehbare Experimente, weil ich bin ja auch wie gesagt jetzt neuerdings beruflich, mache ja auch auf Bühnen Experimente. Stimmt. Und da gucke ich mal auf YouTube ständig jetzt irgendwie Unmengen Videos an. Es gibt ja so richtig so Experimentierkanäle irgendwie von Leuten, die irgendwelchen Krempel machen auf und das filmen und auf YouTube einstellen, alle möglichen Experimente und
Cola Light und Mentos und so.
Ja, sowas halt auch ein bisschen ausgefeilt, aber oft ist es wirklich so, du schaust es an und dann schaut es wahnsinnig beeindruckend aus und dann, wenn du es probierst nachzumachen, stellst du fest, okay, entweder es ist dann lang nicht so beeindruckend, wie es da ist, weil es halt dann entsprechend gefilmt und bearbeitet ist und so weiter, oder eben es ist verdammt viel schwieriger, das nachzumachen, als die da tun. Also bei den meisten Experimenten ist es wirklich schwierig, die dann entsprechend nachzumachen, und ich habe halt einfach ein bisschen, dachte ich irgendwie, ich frage mal rum, was da noch so an Experimenten rumkommt. Ich habe noch gar nicht wirklich genau geschaut, nicht im Detail gelesen. Ich kann kurz mal schauen, was da kam. Das kam natürlich ein paar, die haben halt einfach so gesagt, ja, so das Doppelspaltexperiment oder das LIGO-Experiment oder halt einfach, es war einfach im Prinzip so halt echte, sagen wir mal, Forschungsexperimente, keine Demonstrationsexperimente, wie ich sie gemeint habe. Aber ein paar Sachen waren dabei, die ich ganz interessant fand. Also einer hat erzählt von einer Piranha-Lösung. Ja, also das dürfte irgendwas Chemisches sein. Er hat gemeint, er stellt das Rezept hier nicht ein, weil es ein bisschen gefährlich ist. Aber er sagt, das Zeug löst ein Blatt Papier in Sekundenbruchteilen buchstäblichen Rauch auf.
Was?
Ja,
das will ich. Und zwar in so einer Blumensprühflasche, weißt du, so.
Ja, genau, wegen solchen Leuten hat es vermutlich nicht eingestellt, das Rezept.
Wieso holst du mir, ja. Dann irgendwie am Kiosk vorbeigehen und die Bildzeitung einsprühen und so, das finde ich mal total lustig.
Ja, aber ich werde mal kontaktieren, also das klingt auf jeden Fall interessant. Und dann hat Martin Becker, der schreibt auch Blogs auf Sciencebooks, denn hier wohnen Drachen, ist das. Das kennst du, der schreibt da auch schöne ausführliche Artikel. Und der hat auch gemeint, dass das Rissexperiment hat er es genannt. Also wenn du im Prinzip geht es darum, dass du zwei Stück Papier hast und mit einem Loch. Und einmal wird das Papier bis zum Loch eingerissen und einmal ein Papier ohne Loch eingerissen. Und dann kann man schauen, welches Papier davon eine höhere Festigkeit hat. Und es zeigt sich, dass das Papier mit dem Loch eine höhere Festigkeit hat. Also dass quasi, wenn du was wegnimmst, Material wegnimmst, die Dinge stabiler werden.
Gibt es dafür auch eine Erklärung oder ist es einfach nur so?
Naja, ich nehme mal schon an, dass es eine Erklärung gibt dafür. Aber die ist mir jetzt, ich glaube, die haben noch diskutiert dann drüber. Irgendein anderer Kommentator hat erklärt, dass er mal irgendwie so spontan, der hat irgendwie auf dem Bau gearbeitet, glaube ich, und hat da schnell mal eine Träger irgendwie angebohrt, damit irgendwie ein Haus nicht umkippt oder sowas. Also das dürfte anscheinend schon bekannt sein, aber wie gesagt, bin erst vor 2 Stunden nach Hause gekommen. Also ich habe noch keine Zeit gehabt, jetzt alles nachzulesen. Aber ich nehme mal schon an, dass die Materialwissenschaftler da schon eine Ahnung haben, warum das so ist. Also
schönes Stichwort Materialwissenschaften. Ich habe einen gefunden und zwar wurden beim Ausbruch des Vesuvs vor 2000 Jahren antike Schriftrollen verschüttet.
Von dem habe ich gehört, ja.
Hast du auch gelesen?
Ich habe nur die Überschrift immer gelesen,
ja. Achso. Und jetzt haben schweizerische und österreichische Wissenschaftler festgestellt, dass die mit metallischer Tinte beschrieben sind. Bisher hat man immer gedacht, dass Tinte im Wesentlichen aus Ruß und Asche und irgendwas zusammengemixt worden ist. Und dann damit geschrieben wurde, stellt sich aber raus, es ist bleihaltige Tinte, die sie verwandt haben. Und dann habe ich mich die ganze Zeit gefragt, wofür ist das wohl gut? Und stand dann so im letzten Absatz, man kann nämlich jetzt besser verkohlte Papyrusrollen entziffern, weil man halt weiß, dass man auf Metalle achten muss. Das heißt, du kannst in der Computertomographie dir die Dinger irgendwie besser angucken. Frag mich jetzt nicht, wie das geht. Also sie hoffen, dass sie auf diese Weise unbekannte Werke der Antike entdecken können.
Ich bin ja schon irgendwie, es bricht ja. Ich habe heute Morgen im Frühstücksfernsehen, habe ich es irgendwo gesehen, ich bin noch im Hotel, irgendwie der Popocatépetl oder sowas bricht auch gerade aus in Mexiko.
Stimmt, da habe ich auch ein Bild von gesehen, ja. Aber die schreiben da ja nicht auf Papyrus. Die schreiben dann ins Internet und das ist dann sowieso alles verloren.
Genau, vielleicht sollte man mit Bleitinte ins Internet schreiben. Vielleicht gibt es eine App oder sowas, eine Bleitinten-App.
Mir fällt keine Pointe ein.
Ja, mir auch nicht, war auch kein guter Witz.
Nee, war eher ein schlechter Witz. Ja. Womit wir bei schlecht gelaunten Leuten wären.
Die habe ich auch wieder gestrichen, weil ich dachte, das bringst du. Das würde du die Geschichte. Brauche ich mir nicht aufschreiben, das ist so eine typische Holger-Geschichte.
Ja, ist doch herrlich irgendwie. Ich glaube, es waren amerikanische Wissenschaftler, die festgestellt haben, australische Wissenschaftler, Verzeihung, dass schlecht gelaunte Menschen die besseren Mitarbeiter sind. Und das kommt daher, also haben wir Tests gemacht und haben geguckt, wer macht denn eigentlich, wer kann sich wie gut konzentrieren, wer macht seine Arbeit wie gründlich und so. Und haben dabei festgestellt, eben die schlechte Laune haben, sind besser. Also die arbeiten präziser, die arbeiten schneller, die arbeiten konzentrierter. Und sie führen das darauf zurück, dass schlecht gelaunte Menschen, also negative Affekte, sogenannte, die Sorge um andere Menschen erhöhen.
Aha.
Ja, das heißt, kurzzeitige Übellaunigkeit verleitet Menschen zu mehr Umsicht und Höflichkeit, weil sie nämlich das Außen viel realistischer wahrnehmen als die gut gelaunten. Und weil schlecht gelaunte wesentlich besser sich anpassen, sich Veränderungen anpassen können. Die Gutgelaunten, die leugnen einfach, dass es Veränderungen gibt. Nee, ist doch alles super. Hey, hui, hui. Ja, und die Schlechtgelaunten sitzen da und sagen, scheiße, es fängt an zu regnen. Darum haben halt die Schlechtgelaunten den Schirm dabei und die Gutgelaunten werden nass.
Gut, kommt aber dann drum darauf an, warum du jetzt schlecht gelaunt bist. Wenn du irgendwie schlecht gelaunt bist, weil irgendwie dein Chef ein Arsch ist und deine Mitarbeiter irgendwie Vollidioten sind und deine Arbeit sinnlos ist, dann wirst du vielleicht auch nicht so toll arbeiten. Also wenn die schlechte Laune mit der Arbeit in Verbindung steht,
kann gut sein.
Nicht. Aber ansonsten, ja, hat das jetzt irgendwelche Auswirkungen? Also muss man jetzt irgendwie, hat das irgendwie irgendwelche Seminare, wo du irgendwie morgens ankommst?
Schlechte Laune-Seminar, genau. Erstmal runterziehen lassen. Was ich besonders schön fand, ist, der Artikel, den habe ich im Standard gefunden, ist bebildert mit Bernd das Brot.
Das hört doch was. Du bekommst morgens in die Arbeit, du wirst halt mal 5 Minuten angeschrien von irgendjemandem.
Ja, vielleicht bringt das dann auch die japanische Wirtschaft wieder auf Trab, weil die machen das sowieso morgens immer so komische gruppendynamische. Hast du das mal gesehen?
Ja, die singen ja wie die Firmenhymne oder ja, sowas. Oder genau, war das ein Science-Fiction-Film? Ich weiß es nicht mehr genau.
Ja, ich finde ja sowieso, dass irgendwie Berichte aus Japan immer irgendwie aussehen wie aus Science-Fiction-Filmen. Also ja, selbst wenn die da mit ihren mittelalterlichen Kram irgendwie machen, das sieht immer noch so aus, als wäre es, ja, nee, ist klar. Ja,
ich habe zur Seltsamkeit der japanischen Gesellschaft habe ich eine Privattheorie, die vermutlich falsch ist, aber nein, es liegt einfach daran, stell dir mal die Welt vor, die Weltkarte, ja? Dann hast du mal quasi Europa, ja, wo wir drin sind. Und es gibt natürlich Unmengen Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern Europas, aber im Prinzip sind wir halt doch alle, wir kommen halt alle aus der gleichen Kultur her, je nachdem. Also irgendwie, es gibt so Unterschiede zwischen Skandinavien und Italien, aber es ist trotzdem beides erkennbar europäisch.
Ja.
Und dann schau dir die anderen Kontinente an, ja. Also du hast irgendwie Nordamerika. Mhm. Ist im Prinzip von Europa, ist halt eine Variante der europäischen Kultur.
Ja.
Ja. Dann hast du die ganzen, also du hast irgendwie Südamerika, du hast Afrika, Teile von Asien. Das sind alles Kulturen, Länder, die halt nie die Chance bekommen haben, sich selbstständig kontinuierlich zu entwickeln, weil wir sie irgendwann alle tot kolonisiert haben.
Ja.
Dann bleibt dir noch übrig, also die Russland, China und so weiter, also die großen Länder in Asien, die sind auch im Prinzip alle durch uns, die sind alle die ganzen kommunistischen Länder dort, auch irgendwie Vietnam und was da alles war. Und das sind quasi alles Länder, die halt auch entweder Thailand und so weiter kolonialisiert worden sind oder halt durch den Kommunismus quasi so sekundär kolonialisiert sind, also auch keine Gelegenheit hatten, sich selbst zu entwickeln. Dann hast du noch Australien, auch quasi eine Abspaltung von Großbritannien. Das einzige Land, was eigentlich übrig bleibt, was sich von selbst quasi auf das Niveau, das normale Niveau der westlichen Welt quasi entwickeln konnte, ohne zwischendurch irgendwie durch politische oder kolonialistische Triebe Europas beeinflusst worden zu sein, ist Japan.
Ja.
Das heißt, das einzige Land, das quasi mehr oder weniger unabhängig von Europa zu dem werden konnte, was es heute ist.
Es gibt sogar ein Wort
dafür. Drum kommt uns heute vielleicht das seltsam vor, weil es wirklich das einzige Land ist, was eben wirklich erkennbar anders als europäisch sein konnte bis jetzt.
Das gibt ja sogar ein Wort, ne? Sakoku heißt es, und zwar Landesabschließung. Kannst du mal in der Wikipedia dir durchlesen. Also das ist tatsächlich so, dass Japan sehr, sehr lange eine isolationistische Politik gefahren hat. Und zwar bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts hinein. Das heißt, als dieser ganze Kolonialismus losging, hatten die einfach die Bude zu. Haben gesagt, das kommt hier nicht rein. Also finde ich jetzt gar nicht so unplausibel, deine Privattheorie.
Ja, mal gucken, vielleicht hören ja auch noch irgendwie Historiker zu oder sowas. Also wir haben schon Höhlenforscher, Historiker, also wir brauchen ja irgendwie jede Menge Fachinput
und unsere Japanologen, genau.
Genau.
Höhlenforscher, ja, aber finde ich interessant, also diese so eine Isolationspolitik zu fahren. Also und zwar nicht so wie die USA. Die USA haben ja anfangs, bis zum Eintritt in den Ersten Weltkrieg, haben die ja nur so eine Nicht-Einmischungspolitik gemacht. Mhm. Aber die Japaner haben halt tatsächlich gesagt, ihr kommt hier nicht rein.
Ja, das kann funktionieren auch nicht immer. Das hat zum Beispiel Tibet auch lange so gemacht und dann haben die Chinesen gesagt, nee, kommen wir doch.
Ja, stimmt. Aber ich glaube, dass Tibet insgesamt ein bisschen schwächer war als die ganzen Chinesen und vor allen Dingen, ich weiß gar nicht, wann sind die Chinesen da rein?
50er Jahre.
Ja, da war auch dann wahrscheinlich die Möglichkeit, so ein Land aufzuklären, also jetzt im Sinne von strategischer Aufklärung, wesentlich einfacher. Aber ich könnte mir vorstellen, dass irgendwie im 17. Jahrhundert, da wird es halt schwer gewesen sein, überhaupt Japan
vernünftig Japan ist auch eine Insel. Ich meine, Japan ist auch eine Insel.
Es ist eine Insel, ist extrem bergig. Aber finde ich das eine sehr charmante Privattheorie. Also ich hätte die wahrscheinlich auch entwickelt, wenn ich ein bisschen drüber nachgedacht hätte.
Ja, na, mal gucken, vielleicht meldet sich jemand, der mehr Ahnung hat von der Weltgeschichte als ich. Wandern dämpft kriminelle Impulse.
Ach.
Ja,
also ich habe mal, es gab mal ein, ja, erzähl erstmal.
Nee, also das, die Schlagzeile habe ich nur deswegen, weil ich halt irgendwie gerade wandern war, darum ist mir die aufgefallen. Es ist auch keine wirkliche Forschungsarbeit in dem Sinne, glaube ich. Also es geht von der Fachhochschule Dresden, ein sozialpädagogisches Forscherteam von der privaten Fachhochschule Dresden. Die haben, da geht es um junge Straftäter. Und anstatt die einfach ins Gefängnis zu stecken, lässt man die wandern. Und zwar sind die irgendwie von zwischen Bautzen und Dresden gegangen, 65 Kilometer, und einfach so, also weiß ich, ob die dann am Stück vermutlich nicht, sondern wir zwischendurch schon mal übernachtet haben. Und die sind halt einfach da quasi mit zwei Betreuern halt diese Strecke zwischen Bautzen und Dresden abgewandert und haben zwischendurch irgendwie Sitzbänke repariert und Abfalleimer repariert und irgendwie Herbergen da, wo die waren, irgendwas repariert.
Also die waren erschöpft, darum hatten die keine Lust mehr, irgendwas anderes zu machen.
Wahrscheinlich, also wie gesagt, das war noch irgendwie... Da steht halt irgendwie, dieses sozialpädagogische Forscherteam begleitet den Arbeitsweg, so heißt das Projekt, Arbeitsweg wissenschaftlich und hat mindestens 6 positive Effekte identifiziert. Also da ist auch keine wirkliche Studie verlinkt in dem Artikel. Ich habe es jetzt, das ist mir nur aufgefallen, weil ich jetzt selbst gerade wandern war und ich habe auch nichts Kriminelles gemacht, während ich gewandert habe, glaube ich.
Außerdem ist das draußen sich aufzuhalten, also so wandern und sowas, gut für die Augen.
Das glaube ich.
Denn, was ist denn das für ein Land? Siehst du, ist mal wieder, vermutlich ist es eine, sind es chinesische Wissenschaftler, die das festgestellt haben. Also die Universität heißt Sun Yat-sen. Die Sun Yat-sen-Universität. Und die Forscherin, keine Ahnung, ob es ein Mann oder eine Frau ist, die heißt Mingugang He. Jedenfalls haben die sich angeguckt, wie es sich denn mit Kindern und Kurzsichtigkeit verhält. Mhm. Weil in China bis zu 90% der jungen Erwachsenen, ich glaube im Alter bis zu, was haben sie dazu geschrieben? Gar nichts. 90% der jungen Erwachsenen sind kurzsichtig. Bei uns sind es bis zu 40%, die kurzsichtig sind. Und sie führen das darauf zurück, dass die Kinder nicht lange genug im Freien spielen und nicht genug Licht abbekommen. Wenn es nämlich dunkel ist, dann wird der Augapfel größer, also der wächst zu einem größeren Augapfel. Und wenn du viel Licht abbekommst, dann passiert das anscheinend nicht. Sie sagen, du musst allerdings auch mindestens 10.000 Lux abkriegen. In einem normalen Wohnzimmer hast du so um die 500 Lux. Okay. Also musst du wirklich raus und wir sagen 10.000 Lux, das ist so ein bewölkter Sommertag. So hell sollte es sein und man sollte sich 40 Minuten lang täglich im Freien aufhalten, als Kind jetzt, ne? Also Kleinkinder, also Kindergarten und Grundschulkinder. 40 Minuten täglich im Freien aufhalten, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass du kurzsichtig wirst, um die Hälfte. Was ich schon extrem finde. Und die kurzsichtig werden, werden weniger kurzsichtig als die anderen, und zwar um 0,1 Dioptrien, immerhin.
Also da passt irgendwie, da weiß ich auch nicht, ob das jetzt irgendwie was ist, was ich mal irgendwo gehört habe und was nicht stimmt, oder ob ich das irgendwann mal in der Studie war, aber ich habe immer gehört, dass quasi Sonnenbrillen tragen quasi schlecht ist für die Augen. Ich weiß nicht, ob das jetzt quasi auch wieder die Kurzsichtigkeit oder die Sichtigkeit allgemein irgendwie beeinflusst, aber ich wollte irgendwie, ich glaube mich zu erinnern, mal irgendwo gelesen zu haben, wieder, wer sich auskennt, bitte Bescheid sagen, heute haben wir anscheinend nur, oder ich, unbestätigten Privattheorien von mir. Nee, aber ich glaube, dass quasi du, weil ich gehöre zu den Menschen, die so gut wie nie, ich glaube, ich nie mein, bis auf ein, zwei Mal in meinem Leben nie Sonnenbrillen aufgehabt, weil ich halt eben schon wirklich von Kindheit an, also ich habe anscheinend nicht genug Licht in der Kindheit abbekommen, also ich habe glaube ich schon mit 5 Jahren die erste Brille bekommen und Sonnenbrillen halt, ist immer ein Krampf, ich kann nicht einfach so losgehen und mir eine Sonnenbrille kaufen, sondern müsste man zum Augenarzt gehen und irgendwie ein Rezept und tralala, also ich, es war halt einfach immer viel zu stressig für mich irgendwie, ich habe halt einfach nie war aber keine Lust gehabt, mir ständig irgendwelche Sonnenbrillen zu kaufen. Ich habe festgestellt, ich habe auch noch nie bis jetzt so wirklich das großartige Bedürfnis nach Sonnenbrillen verspürt, weil die Augen, wir haben uns ja durchaus ohne Sonnenbrillen evolviert. Ja? Also ja. Unsere Augen sind ja dazu da. Also wenn da zu viel Sonne kommt, dann wird ja die Pupille kleiner und dann kann man auch eine Mütze aufsetzen oder sowas. Also es gibt durchaus Möglichkeiten, die Augen abzuschirmen. Und ich habe halt irgendwie gehört oder gelesen oder wie gesagt, meine irgendwo mal aufgeschnappt zu haben, dass quasi, wenn du die an immer Sonnenbrillen trägst, du dir quasi dieses abtrainierst oder das Auge quasi verlernt, richtig auf Lichteinfall zu reagieren und dass du halt dann erst recht ständig Sonnenbrillen brauchst, weil du nicht mehr mit dem normalen hellen Licht klarkommst. Aber das wieder, wie gesagt, mithörende Augenoptikerinnen und Augenoptiker Bescheid sagen.
Ich habe übrigens Zahlen verkackt gerade. Es ist gar nicht die Hälfte, sondern wie war das? Jetzt habe ich es auch noch weggescrollt, ich denke. Ach, ist das Elend. Also, die Kinder, die regelmäßig draußen waren, also 30% der Kinder, die regelmäßig draußen waren, sind kurzsichtig geworden. 40% der Kinder, die nicht regelmäßig draußen waren. Und gleichzeitig war bei denen, die draußen waren, kurzsichtig waren, diese 0,1 Dioptrie dabei. Wo bei den Augen sind. Wir werden ja alle erblinden, früher oder später, weil nämlich sich unsere Linsen eintrüben. Das Ganze nennt man grauen Star, hast du ja sicher auch schon mal gehört. Ja. Stellt sich raus, Menschen, die ihr Leben lang, ja, und zwar ist das eine Zwillingsstudie gewesen, mit einem Zwillingspaare ab 60 über 10 Jahre hinweg beobachtet, Menschen, die regelmäßig Vitamin C-reiches Obst und Gemüse zu sich nehmen, erkranken zu einem Drittel seltener am grauen Star. Also 33%, was ich schon ziemlich viel auch wieder finde, funktioniert nur, und auch das finde ich interessant, wenn du Nahrung zu dir nimmst, also Vitamin C aus Nahrung zu dir nimmst. Vitamin C-Tabletten, also so Nahrungsergänzungsmittel, haben diesen Effekt nicht.
Und ist dann auch in der Studie klar, dass es quasi wirklich Vitamin C ist, oder kann auch sein, wenn du jetzt irgendwie so Vitamin C-reiche Zitrusfrüchte haben, vielleicht dann noch andere Dinge, Inhaltsstoffe gemeinsam, die vielleicht irgendwie einen Einfluss haben könnten. Also das ist irgendwie ein anderes Zeug.
Das ist eine gute Frage. Also Sie sagen Vitamin C, Sie vermuten, dass Vitamin C die antioxidative Wirkung des Vitamin Cs dafür verantwortlich ist. Also keine Ahnung. Also weil was passiert beim Eintrüben der Linse ist, dass die Proteine eintrüben, also sie oxidieren, und Vitamin C ist halt ein Antioxidans.
Genau.
Ja. Ob das noch andere Sachen sind, das ist halt immer die Frage. Ne?
Aber da habe ich gleich, ich bin heute irgendwie in Frage.
Weil theoretisch müsste das ja eigentlich dann auch mit Nahrungsergänzungsmitteln funktionieren.
Weil ja, das ist ja gerade das, C, ne? Das ist ja das, was jetzt, ich habe heute anscheinend nur Fragen an die Hörerschaft und keine Geschichten.
Ich habe Antworten mit falschen Zahlen.
Ja, was das interessiert mich, man hört es ja öfter irgendwie so, dass man irgendwie Vitamin-Dingens hilft gegen dieses, jenes, aber nur aus der Nahrung und nicht künstlich. Und ich frage mich dann immer, erstens frage ich mich, ist das jetzt irgendwie nur ein Marketing-Trick, weil er gerade da irgendwer sein Gemüse verkaufen will? Oder wenn es wirklich, wenn es so ist, was ich auch durchaus nicht unplausibel finden würde, theoretisch, ich frage mich halt immer nur, warum genau? Ja, also das, vermutlich lässt es relativ leicht rausfinden.
Da gäbe es auch
Arbeiten drüber. Aber vielleicht kann mich jemand auf etwas verweisen oder einfach irgendwo erklären, warum wirklich, wo genau der Unterschied ist. Weil rein chemisch, mein Vitamin C ist Vitamin C. Ja. Wenn das irgendwie das gleiche Ding ist, warum ist das irgendwo eingebunden in welche anderen Molekülstrukturen, die es leichter irgendwo hin transportieren, wo das künstliche Vitamin C nicht hinkommt, weil es diese Dinger nicht hat? Oder ich kenne mich halt viel zu wenig in der Mikrobiologie aus, um das verstehen zu können, aber würde mich mal interessieren, wenn man das irgendwie leicht und schnell erklären kann, dann bitte ich um eine leichte und schnelle Erklärung.
Genau, ich werde die dann einlesen. Ich mache dann eine Sondersendung, in der ich einfach nur die Antworten vorlese.
Wunderbar.
Egal, was drin steht.
Auf Ceres tut sich was Unerwartetes.
Es sind Bauwerke gefunden worden. Gotische Kathedralen.
Genau. Nein, Ceres, der große Asteroid, der größte Asteroid des Hauptgürtels, der erste Asteroid, der entdeckt wurde, 1801, der jetzt vor kurzem von einer Raumsonde namens Dawn besucht worden ist, der hat ja schon seit längerem diesen mysteriösen weißen Fleck, also der war sehr lange mysteriös, den hat man schon von der Erde aus mit Teleskopen beobachtet und so weiter, einfach ein weißer Fleck auf Ceres, von dem man nicht genau wusste, um was es sich handelt. Und seit die Raumsonde Dawn jetzt eben dort war, weiß man eben, worum es sich handelt, oder weiß ein bisschen besser, worum es sich handelt. Also es ist halt, Entschuldigung, also entweder frisches Wassereis ist ein Teil davon, also Ceres ist ein eishaltiger Himmelskörper, also der ist quasi, hat eine sehr, sehr dicke Eiskruste mit halt ein bisschen Gestein dabei, und da kann halt immer wieder mal so frisches Wassereis irgendwie in die Oberfläche gelangen, und dann auch so andere Krämpfe, also Magnesiumsulfat, Ja, das ist ein Wort. Magnesiumsulfat. Ja,
so
Salze halt, die das dann auch irgendwie reflektieren. Und das weiß man jetzt nicht. Man hat natürlich jetzt schon mittlerweile sehr schöne Nahaufnahmen gemacht, aber auch weiter probiert, das von der Erde aus zu beobachten. Und zwar in dem Fall mit dem Harps-Spektrographen. Ich weiß nicht, ob dir der was sagt.
Nie gehört. Klingt ein bisschen wie Harp. Aber das war ja dazu da, das Wetter zu beeinflussen, beziehungsweise die Chemtrails zu aktivieren.
Nein. Also den Exoplaneten-Expertinnen und Experten in der Hörerschaft wird der Name HARPS natürlich was sagen. Das ist ein Spektrograph auf der Europäischen Südsternwarte in Chile, mit dem schon der bei der Entdeckung von Exoplaneten historisch und immer noch eine große Rolle spielt, weil Exoplaneten hat man zumindest lange Zeit immer noch jetzt auch von der Erde aus entdeckt, eben mit der Radialgeschwindigkeitsmethode. Also einfach halt wenn der Planet um einen Stern sich bewegt, dann wackelt der Stern ein bisschen, kommt von uns aus gesehen mal auf uns zu, mal von uns weg und das Licht wird dementsprechend irgendwie rot und blau hin und her verschoben periodisch. Mhm. Und um das zu beobachten, brauchst du eben den Spektrographen, das heißt, du musst dann irgendwie das Sternenlicht in die Bestandteile aufspalten, die Spektrallinien angucken und dann sehen, wie die Spektrallinien hin und her wackeln. Und wenn die das periodisch tun, kannst du aus dieser Wackelperiode der Spektrallinien eben auf die Existenz und die Eigenschaften eines Planeten schließen. Aber das funktioniert nicht nur bei Planeten, sondern eben auch in dem Fall hast du ja auch einen Helligkeitsunterschied beim Zwergplaneten bei Ceres, der halt auch beim weißen Fleck sehr hell ist und ansonsten nicht. Und dieser Ceres dreht sich auch noch um seine Achsen logischerweise. Das heißt, während sich Ceres um seine Achse dreht, dreht sich der helle Fleck mit und kommt durch die Drehung mal ein Stück auf uns zu. Aha. Und dann, wenn er genau auf uns gerichtet ist, kommt er wieder von uns weg. Ja, und das wollten halt die Leute auch messen mit dem Harps-Spektrographen und haben das gemessen. Ja, also die haben halt gemessen die Bewegung des Flecks aufgrund der Rotation von Ceres, aber noch dazu, und das war eben das, mit dem man nicht gerechnet hat, auch dazu Helligkeit in der Helligkeit des Flecks selbst. Also man hat quasi nicht nur eine periodische Helligkeit durch die Rotation gemessen, sondern eben auch gemessen, dass die von Nacht zu Nacht quasi, also von Nacht zu Nacht die Helligkeit des Flecks selbst schwankt.
Dann müsste der ja irgendwie selbstleuchtend sein, auf irgendeine seltsame Weise.
Nein, der muss nicht selbstleuchtend sein. Das wäre wirklich seltsam, wenn da was selbst leuchtet da oben. In dem Fall müssen sie halt die Reflexionseigenschaften verändern.
Okay.
Und das erklärt man sich, man denkt, dass da so gewisse flüchtige Substanzen da oben sind. Aha. Und wenn dann halt die Rotation beeinflusst ja auch, ob der Fleck jetzt gerade eben auf die Sonne gerichtet ist oder nicht. Und wenn die Sonne quasi direkt auf den Fleck strahlt, dann kann sich diese flüchtigen Substanzen eben verflüchtigen. Wie soll so flüchtige Substanzen so machen? Und je nachdem, wo die sind, dieser Fleck ist innerhalb von dem Krater, ja. Und dann können sich quasi so Schwaden bilden und das Reflexionsvermögen verändern. Und dann, wenn sie verdunsten, dann ist es halt wieder anders. Und das scheint, dieser Effekt ist halt nicht konstant, sondern ändert sich halt leicht. Und drum ist halt da die Helligkeitsänderung im Fleck, meint man sich so zu erklären. Also wird noch ein bisschen genauer hinschauen müssen. Aber das Interessante ist halt, dass man wirklich sieht, dass diese Himmelskörper da draußen, das sind halt nicht einfach nur, so wie wir es uns vorstellen, das sind halt nicht einfach nur irgendwelche Felsbrocken, die da halt da sind. Dann macht man ein Foto, dann hat man es gesehen. Sondern das sind halt wirklich alles, da tut sich was. Genauso wie am Mars, genauso wie auf den anderen Himmelskörpern. Das sind alles echte Welten, ja, mit Dingen, die dort passieren.
Und wir werden sie nie besuchen können. Wir jedenfalls nicht.
Ja, wir beide vermutlich mit Sicherheit nicht. Wir als Menschheit will ich nicht ausschließen. Es hat im Prinzip hindert uns nichts dran, außer dass wir es nicht tun. Wenn wir es tun wollten, könnten wir es auch tun. Aber wir wollen es halt noch nicht dringend genug bis jetzt.
Fiel mir eben ein, als du sagtest, dass wenn man viel draußen unterwegs ist, dass man dann nicht so kriminell wird. Es gab in den 70er Jahren mal einen Autor, der sich im Selbstverlag verlegt hat, weil niemand seinen Stuss schreiben, drucken wollte. Der Mann hieß Erich Schulte-Berge.
Sag mir nix.
Und der hat unter anderem mehrere Bücher geschrieben mit dem Titel Ein kluges Wort zur rechten Zeit. Lebensweisheit der Völker in Vers und Reim gebracht. Da stehen dann so Sachen drin wie beim Tafeln nicht schwafeln. Also mit vollem Mund spricht man nicht. So. Und der hat zum Beispiel auch geschrieben, die entbehrliche Relativitätstheorie, was ich leider nie gelesen habe, aber ich finde das ganz lustig. Und es gibt auch eins, das heißt, über den Doppler-Effekt, das würde ich auch gerne mal lesen. Jedenfalls war Erich Schulte-Berge, von dem habe ich mal ein Theaterstück gelesen, bei dem Theaterstück sind eigentlich die ganze Zeit Trampolin gesprungen auf der Bühne, weil Schulte-Berge der festen Überzeugung war, dass Kinder vor der Drogenabhängigkeit gefeit wären, wenn sie nur häufig genug Trampolin springen würden. Das ist auch passt auch gerade so ein bisschen zu den Privattheorien, die wir hier formulieren. Das fiel mir nur gerade so ein.
Ja, ich habe noch eine wunderbare Theorie.
Bitte.
Ja. Super. Na, vermutlich wirst du die Geschichte auch schon kennen, oder vermutlich werden es auch viele Hörer kennen, aber ist eine Studie aus Skandinavien. Dänische Wissenschaftler haben untersucht, und 800 Patienten untersucht, die an einer lebensbedrohlichen Blutvergiftung gelitten haben oder litten oder immer noch leiden und Infusionen deswegen benötigt haben und haben einen Flüssigkeitsersatz getestet und der hat bei einigen die Hydroxyethylstärke enthalten und die wollten wissen, ob der hilft oder nicht. Und dabei haben sie herausgefunden, wenn du im Sternzeichen Fisch geboren bist, überlebst du länger als bei anderen Sternzeichen.
Was?
Weil, Zitat von den Forschern, weil die meisten Fische in Salzwasser leben, nehmen wir an, dass im Sternzeichen Fische Geborene in einer Studie bessere Überlebenschancen haben, in der es um Flüssigkeitsersatz geht. Nein, es ist
natürlich also
keine Sorge. Okay. Ich habe es geht in die, das ist eine echte wissenschaftliche Studie und die beiden haben das nicht ernst gemeint. Also die haben quasi die Studie haben sie wirklich gemacht und sie haben halt dann gezeigt, also das war quasi, die haben gezeigt, dass du mit nachträglicher Datenanalyse
alles
statistisch kannst, signifikante Ergebnisse kriegen kannst, obwohl die da keine Korrelation vorhanden ist. Ja? Okay. Also in dem Fall, die haben wirklich Fischepatienten, von den 70 Fischepatienten haben 64% überlebt, bei allen anderen Sternzeichen nur 52%.
Ja, ja klar, und dann muss das ja am Sternzeichen liegen.
Genau, und das ist halt irgendwie, ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst von der Schokoladenstudie. Die letztes Jahr, glaube ich, war nicht sehr populär.
Ja, das war noch nicht mal eine echte Studie, ne? Sondern einfach nur.
Nee, ja, es war keine echte Studie, sondern die haben halt schon echte Leute getestet damals und haben dann halt genau das gemacht. Also die haben das quasi absichtlich gemacht, was die jetzt quasi so als Joke hintenher gemacht haben bei ihrer Studie. Das ist halt einfach das Ding. Also du hast halt quasi die Sache mit Korrelation und Kausation ist halt. Du hast dieses Ding, wenn du was hast, irgendwie statistisch signifikant, heißt halt dann zum Beispiel irgendwie in 95% der Fälle ist dieser Zusammenhang da, weil er da ist und in 5% der Fälle hast du den Zusammenhang zufällig entdeckt. Ja? Das heißt quasi vereinfacht gesagt statistisch signifikant. Mhm. Und wenn du halt aber jetzt genug potenzielle Zusammenhänge testest, dann triffst du halt früher oder später unweigerlich auf diese 5%. Ja, also wenn du halt irgendwie, du kannst auch irgendwie ausrechnen, bei der Schokoladenstudie war es halt, die haben einfach alles Mögliche gemessen. Ja, also die haben halt irgendwie alles mit allem korreliert und da gab es, glaube ich, über 20 verschiedene Parameter gemessen und halt irgendwie alle mit allem zusammen korreliert und haben dann auch vorher ausgerechnet, dass sie, wenn sie das machen, eine Wahrscheinlichkeit von über 60% haben, dass sie dabei eben auf einen statistisch signifikanten Zusammenhang treffen, der eben nicht, wo sie halt gerade in diesen 5% gelandet sind. Und das passiert halt immer dann. Das ist halt das Problem, das war auch bei dieser komischen Mondstudie, die vor ein paar Jahren mal durch die Medien gegangen ist, wo sie gezeigt haben, dass irgendwie Leute bei Vollmond ein bisschen länger schlafen als andere. Ja. Das war auch sowas, wo die halt auch irgendwie nachträglich einfach halt die Daten nochmal nachträglich, ja, wir gucken jetzt mal nach dem. Und das ist halt das Problem mit diesen ganzen Studien. Man muss halt wirklich sich vorher sagen, wir testen. Wir wollen das untersuchen, wir testen das und wir testen nur das. Ja. Und dann schauen wir, ist das da, der Zusammenhang, oder ist er nicht da? Wenn ich sage, wir messen halt einfach mal irgendwas und dann gucken wir, testen wir irgendwie alles irgendwie zusammen, dann kriegst du diesen ganzen Unsinn, die ganzen ernährungswissenschaftlichen Studien, die da oft immer sind, wo du sagst, hier, das hilft gegen das und das verursacht Krebs und das nicht und so weiter. Das sind halt alles diese Geschichte, wo halt irgendwie Leute halt einfach im Prinzip alles mit allem zusammen korreliert haben und dann natürlich logischerweise findest du früher oder später immer irgendwas. Ja, da gibt es auch einen schönen, noch einen Literaturtipp dazu. Es gibt ein nettes Blog, einer jener Bioinformatikerin, die hat es sehr schön erklärt in einem ihren letzten Artikel, warum Kaffee das Leben nicht verlängert und Schokolade nicht schlau macht. Wollt genau das mit ein bisschen Statistik, da geht es zum Beispiel um die Geschichte, dass Länder, dass quasi der Schokoladenkonsum mit der Anzahl der Nobelpreisträger korreliert.
Sehr schön.
Ja. Also dann, oder irgendwie hier, da gibt es ja schon, das haben wir auch schon mal besprochen, diesen Blog Spurious Correlations, wo dann irgendwie alles, irgendwie, dass irgendwie die Filme mit Nicolas Cage irgendwie, jedes Mal mit Nicolas Cage einen Film macht, ertrinken mehr Menschen irgendwie mit in einem Swimmingpool als vorher oder irgendwie sowas. Also, beziehungsweise die Zahl der Filme mit Nicolas Cage, die pro Jahr veröffentlicht werden, korreliert mit der Anzahl der Toten, die in Swimmingpools ertrunken sind und so. Also, diese Geschichte ist halt was eigentlich ist es nicht wahnsinnig schwer, diese Statistik da in der Hinsicht zu verstehen, aber trotzdem ist es halt bei sehr vielen Studien. Es ist umso
leichter, sie misszuverstehen.
Ja, weil halt wirklich auch erstens mal viele halt auch in der Berichterstattung das nicht berücksichtigt wird oder sich nicht darüber Gedanken gemacht wird, aber eben auch von den Studienerstellern selbst halt, wenn er da wirklich gesagt hat, jetzt gucken wir einfach mal, was wir halt irgendwie da finden können in den Daten. Und wenn du halt genug Daten hast, findest du halt immer irgendwas drin. Das ist es ja. Das halt nur irgendwas finden ist halt nicht das, um was es geht, sondern man will auch was finden, was tatsächlich real ist. Und das ist halt da, das war halt der Punkt, warum diese dänischen Wissenschaftler, um wieder zum Anfang zurückzukommen, das gemacht haben. Ja, also die haben quasi ihre Studie gemacht, um das zu klären, was sie klären wollten, und dann nachher noch halt die ganzen Sternzeichen wie in anderen Krempel noch korreliert und dann eben gezeigt tatsächlich, dass eben statistisch, ich kann das nicht aussprechen, gibt es ja kein anderes Wort dafür, statistisch signifikant Fischegeborene eher überleben bei diesen Transfusionen als andere Sternzeichen.
Jetzt traue ich mich gar nicht zu erzählen, was ich über Kaffee rausgefunden habe. Ich habe gleich zwei Arbeiten über Kaffee gefunden. Und zwar einmal deutsche Wissenschaftler und amerikanische Wissenschaftler, und zwar unabhängig voneinander, zwei Dinge mit Kaffee zusammen festgestellt. Und zwar einmal, Kaffee hilft gegen Parkinson. Mhm. Ja, scheint so zu sein, ne, dass Koffein die sogenannten Adenosin-A2A-Rezeptoren blockiert. Und dadurch können die Proteinklumpen, die Parkinson auslösen, nicht andocken an diesen Rezeptoren. Also die Frage, die sich mir da nur so stellt, ist halt, wie viel Kaffee muss man dann trinken? Oder wie viel Kaffee ist denn gesund und wie viel Kaffee ist ungesund? Weil die sagen nämlich selber, natürlich ist ein erhöhter Kaffeekonsum kein geeigneter Therapieansatz. Weil dann fängst du halt am Zittern und kriegst irgendwie einen Herzkasper.
Ist Parkinson nicht jedes, wo man andauernd zittert?
Stimmt. Gleich für einen Ig Nobel-Preis vorstellen. Und vor allen Dingen gibt es Fehlgeburten durch Kaffee. Das haben nämlich die amerikanischen Wissenschaftler festgestellt. Der Konsum von zwei koffeinhaltigen Getränken kurz vor der Empfängnis und zu Beginn der Schwangerschaft erhöht das Risiko einer Fehlgeburt.
Das heißt, also wenn das der klassische Satz irgendwie, kommst du doch auf Kaffee mit rein?
Genau.
Das sollte man dann nicht vorhaben, ein Kind zu zeugen.
Oder Kaffee trinken. Oder kein Kind hinterher haben wollen, also weil es ja Fehlgeburt. Also quasi eine, wie nennt man das denn, ex-ante Abtreibung. Wie nennt man das denn? Ich bin heute aber auch nicht in der Lage, ordentlich zu denken, fällt mir gerade auf. Naja, jedenfalls lass mal den Kaffee weg, wenn du ein Kind zeugen willst, und trink ihn dann wieder, bevor du Parkinson kriegst. Bevor
du okay, gut.
Am Zittern
fängst. Ist notiert.
Ja. Ist notiert. Das ist nett. Habe ich noch mehr mit Lebensmitteln? Ich habe noch was mit Lebensmitteln. Ja. Und zwar hat die Wissenschaft mittlerweile festgestellt, wie man Parmesan künstlich herstellen kann. Sie haben 31 verschiedene Aromastoffe identifiziert, die im Parmesan drin sind. Mhm. Haben dann gedacht, naja, schmeckt ja bestimmt total künstlich. Haben das Zeug zusammengemischt und haben halt so eine Parmesanlösung, irgendein Getränk, das wie Parmesan schmecken sollte, und echten Parmesan hingestellt und haben Probanden ausprobieren lassen oder beziehungsweise beurteilen lassen, wie das denn schmeckt. Und das Zeug muss sehr originalgetreu nach Parmesan geschmeckt haben.
Also ein Parmesan-Drink. Ich habe immer noch in meinem Kühlschrank liegt immer noch eine Dose. Das hat mir jemand bei der Science Busters Show in Mainz, mir das jemand geschenkt, eine Dose Currywurst Energy Drink. Ich habe immer noch nicht getraut, mich das Ding aufzumachen.
Ja, das verstehe also, ich. Das ist ungefähr so wie der Trekking-Burger, der hat auch monatelang rumgelegen, bevor ich die. Das ist ein Cheeseburger aus der Dose.
Ja, das kann nicht so schlimm sein.
Doch. Das ist gehört zu den fiesesten Sachen, die ich je in meinem Leben gegessen habe.
Ja, aber es ist zumindest noch irgendwie noch ein Cheeseburger zu essen. Und das ist irgendwie ein Energy-Drink, der angeblich nach Currywurst schmeckt.
Ja, stimmt. Also, wobei das wahrscheinlich weniger unangenehm. Ich meine, es gibt doch auch diese Yum-Yum-Nudel-Dinger beim Asialaden.
Ich habe noch nie getrunken.
Das ist so, ne? Das ist halt so Nudeln, wie heißen die? Rahmennudeln? Und da gibt es immer so ein Würztütchen dazu.
Also das meinst du, ja.
In diesem Würztütchen ist dann das Aroma drin. Und ich kenne halt genug Vegetarier, die sagen, ja, ich esse das halt auch gerne mal mit Schweinespeckgeschmack, weil wenn man auf die Zutatenliste guckt, dann steht halt, ist halt kein Fleisch drin.
Ja, in meiner Vegetarierzeit habe ich auch, da gab es diese, bei Aldi oder Lidl gab es auch irgendwie so Schweinespeck, Schweinechips, also einfach so Bacon-Chips halt im Prinzip, waren auch komplett vegetarisch. Also
Das ist doch krank. Jedenfalls wird das jetzt mit diesem Parmesan dazu führen, dass wir demnächst noch nicht mehr Parmesan irgendwo drauf haben, sondern nur irgendwas, was wie Parmesan schmeckt.
Naja, analog Parmesan schmeckt.
Ja, aber ach. Ja. Es hat sowas Unredliches, oder?
Das kommt darauf an, wenn das alles entsprechend deklariert ist.
Ich meine, am Ende ist es dann halt wieder super für die Veganer, wie damals auch dieser Skandal um Analogkäse auf der Pizza. So, oh, das ist ja kein echter Käse, das ist ja pflanzlich. Und die ganzen Veganer so, ey, geile Sache. Kauft mehr Pizza.
Ja, ganz cool. Man muss halt bekommen, wenn man was nennt. Also wenn das Analogkäse klingt ja schon so verächtlich. Also wenn das halt, dann muss man nicht Analogkäse nennen.
Veganer Käse. Dann kannst du es direkt dreimal so teuer verkaufen.
Ja, genau. Neue Teilchen am LHC.
Ah, schon wieder?
Nein, bald.
Ah, bald.
Also das Ding ist, am LHC muss nicht, aber irgendwas, zumindest in der Teilchenphysik muss irgendwas kommen. Ja, weil die Teilchenphysiker wissen, dass das Standardmodell der Teilchenphysik nicht alles sein kann, da ist. Weil sich damit eben, obwohl es Standardmodell heißt, eben nicht alles beschreiben lässt. Ja, also es gibt jede Menge offene Fragen, die mit dem Standardmodell der Teilchenphysik nicht beschrieben werden können. Also, wie gesagt, das Standardmodell hat man mit, das war der letzte große Erfolg des LHC, der Nachweis des Higgs-Teilchens. Das war quasi der letzte Stein im Standardmodell. Jetzt hat man alle Teilchen, die vom Standardmodell beschrieben werden, auch nachgewiesen. Ja, also wir haben halt irgendwie die Quarks und die Leptonen, also die Elektronen und Neutrinos, die Materie aufbauen, nachgewiesen, und halt die ganzen Eichbosonen, die verschiedenen Kräfte übermitteln, bis auf die Gravitation natürlich, und eben das Higgs-Teilchen. Das ist eben das Standardmodell-Teilchenphysik. Aber es fehlt halt die dunkle Materie. Wir wissen nicht, warum die Neutrinos eine Masse haben. Im Standardmodell haben sie keine Masse, aber nachgewiesenerweise haben sie eine. Und das kann das Standardmodell nicht erklären. Die Asymmetrie zwischen Materie und Antimaterie und so weiter. Also es sind jede Menge... Asymmetrie zwischen Materie und Antimaterie. Ja, eigentlich soll es gleich viel von beiden geben, gibt es aber nicht. Und es gibt noch jede Menge andere offene Fragen. Und obwohl das Standardmodell also wirklich eine der erfolgreichsten wissenschaftlichen Theorien ist, die es gab bisher, wissen wir halt, es muss noch irgendwie mehr geben. Es muss quasi noch eine Physik jenseits des Standardmodells geben. Und eigentlich die zu entdecken, ist eigentlich eine große Aufgabe des LHC. Mhm. Das Higgs war quasi, ich habe gesagt, okay, wir bauen das und dann findet man das Higgs damit und dann ist es erledigt, dann machen wir die richtige Arbeit. Und da ist halt die Supersymmetrie, haben wir sich auch schon öfter darüber geredet, ist halt irgendwie eine von diesen lange Zeit favorisierten Modellen, die über die Standardmodelle hinausgehen, ist jetzt langsam, wird es ein bisschen seltsam mit der Supersymmetrie, weil man die schon längst nachweisen hätte müssen, die Teilchen, die davon vorhergesagt werden, aber noch nicht hat.
Ist das Hinweis darauf, dass die Theorie nicht stimmt?
Naja, wenn die Vorhersagen macht, die nicht nachgewiesen werden, dann ist das im Allgemeinen nicht so gut für wissenschaftliche Theorien.
Na gut, aber es könnte ja genauso gut sein, dass sie noch nicht nachgewiesen sind.
Ja, das Ding ist halt die Supersymmetrie. Erstmal die Supersymmetrie, es gibt halt nicht nur die Supersymmetrie, es gibt viele verschiedene Varianten der Supersymmetrie und im Prinzip kannst du immer eine Variante finden, die halt dann quasi doch nicht nachgewiesen ist. Mhm. Andererseits ist die Supersymmetrie, ist ja auch, die hat man sich quasi vereinfacht gesagt ausgedacht, um eben bestimmte Probleme zu lösen. Und die Varianten der Supersymmetrie, die Probleme lösen könnten, die sind langsam alle durch. Das heißt nicht, dass es nicht trotzdem eine supersymmetrische Erweiterung geben könnte. Nur wenn es die gibt, dann ist sie halt da, löst aber die Probleme nicht, für die sie eigentlich erfunden worden ist. Also wie gesagt, auf jeden Fall irgendwas Neues muss kommen, ja. Und das hofft man jetzt. Der LHC läuft seit ein paar Tagen wieder nach der geplanten Pause. Und wie gesagt, man hofft, irgendwas, egal was, irgendwas will man natürlich finden, weil dann, sobald man mal irgendwas gefunden hat, dann weiß man auch, in welche Richtung man weitergehen muss.
Ja.
Und das Interessante ist, dass schon letztes Jahr im Dezember hat man schon ein bisschen was gefunden. Ja? Also sowohl Atlas als auch CMS, die beiden großen Detektoren, haben Abweichungen gefunden. Das sind wir wieder bei der Statistik. Ja? Also das Problem ist, du kannst ja bei der Teilchenphysik nicht irgendwie gucken, ist da jetzt ein neues Teilchen oder nicht, sondern du kannst halt nur, wieder vereinfacht gesagt, Teilchen zusammenschmeißen und gucken, was rauskommt dabei. Und du kannst auch, beziehungsweise du kannst nicht mal das machen. Ja? Du kannst halt sagen, du weißt vom aktuellen Standardmodell, wenn du zwei Protonen aufeinander krachen lässt, dann kommt in so und so viel Prozent der Fällen passiert das, in so und so viel Prozent der Fällen passiert das, in so und so viel Prozent der Fälle passiert das. Und insgesamt, wenn ich so und so viel Protonen kollidieren lasse, bekomme ich die und die und die und die Menge an Zerfallsresultaten.
Mhm.
Und machst eine Kurve, die halt dieses Verhalten beschreibt, und dann guckst du, ob die Kurve von der Vorhersage mit der real gemessenen Kurve übereinstimmt, und wenn nicht, dann ist es ein Zeichen dafür, dass eben dein Modell irgendwas nicht berücksichtigt hat, nämlich halt schon zum Beispiel irgendwie ein neues Teilchen, weil dann eben in einer gewissen Anzahl von Fällen eben die kollidierenden Protonen zu diesem neuen Teilchen zerfallen, das du nicht berücksichtigt hast. Das heißt, man sucht halt zwischen solchen Abweichungen zwischen Theorie und Vorhersage, und das geht halt immer nur statistisch, und da kommen diese Sigma-Geschichten, ja, also 5 Sigma.
Das habe ich nie verstanden.
Habe ich einen längeren Artikel geschrieben, wo ich das genau erklärt habe, den können wir mal verlinken.
Ja.
Aber im Wesentlichen heißt das wieder, es sind halt diese Prozentzahlen. Ja? Also 5 Sigma heißt, dass du hast quasi einen Unterschied zwischen Vorhersage und Beobachtung.
Mhm.
Und 5 Sigma heißt, dass du zu 99,9999, dann noch irgendeine Zahl, die mir gar nicht einfällt, aber 99,9999% sicher sein kannst, dass es eben kein Zufall ist.
Mhm.
Ja. Natürlich kann es gibt immer irgendwelche Schwankungen, ja, rein zufällig, ist wie beim Würfeln, ja, also wenn du irgendwie einen Würfel wirfst, dann wirst du auch nicht exakt irgendwie ein Sechstel der Fälle in 1 haben und in ein Sechstel der Fälle 2, sondern irgendwie Schwankungen rundherum. Und kannst du sagen, wenn du jetzt irgendwie 5 Sigma würde halt heißen, dass du quasi die Abweichung zwischen Vorhersage und Theorie beim Würfeln halt so groß ist, dass du wirklich sagst, okay, wenn das Zufall ist, dann ist es wirklich ein verdammt seltener Zufall,
ja,
weil sonst kann es nicht sein. Und dieses 5 Sigma heißt eben, die Chance, dass es kein Zufall ist, ist eben 99,9999%.
Mhm.
Und das gilt quasi als offizielles Limit. Ab dem Level sagst du, jetzt habe ich es entdeckt. Und was die halt entdeckt haben, sowohl bei Atlas als auch bei CMS, war eben eine Abweichung zwischen Theorie und Vorhersage von 2 Sigma. Das ist, wie gesagt, kommt öfter mal vor, das ist jetzt auch 99, irgendwas Prozent, also schon recht hoch, aber halt jetzt nicht wirklich, also das ist jetzt, sowas ist schon oft genug passiert und dann wieder verschwunden, wenn man mehr Daten gesammelt hat. In dem Fall hat man ein bisschen mehr Daten gesammelt jetzt, man hat nicht mehr Daten gesammelt, man hat die Datenauswertung ein bisschen verbessert, sodass man noch mehr Daten inkludieren konnte in die Analyse, und hat jetzt mit der neuen Analyse ist die eben nicht gesunken, sondern gestiegen, ja, und zwar wieder bei beiden Detektoren.
Mhm.
Muss immer noch nichts heißen, aber es ist schon mal, man kann schon ein bisschen quasi optimistisch sein. Ja? Also du hast erstmal quasi eine Abweichung, die halt größer wird und nicht kleiner mit mehr Daten, und zwar bei beiden Detektoren unabhängig voneinander größer wird. Also das ist schon mal was recht vielversprechend ist. Das heißt, wenn es also der LHC läuft jetzt wieder und man schätzt, dass die Teilchenphysikerin Pauline Gagnon, die beim Atlas-Experiment arbeitet, die darüber geblockt hat, die schätzt, dass man in ein paar Monaten, also das wird nicht mehr so lange dauern, in ein paar Monaten genug Daten hat, um dann eben wirklich entweder bei diesen 5 Sigma angelangt zu sein oder eben, dass es dann verschwunden ist, wenn es nichts ist. Und das wird interessant, weil dann hat man wirklich was Neues. Und das Problem ist, das hat die auch in ihrem Blogartikel schön geschrieben, die Pauline Gagnon, sie hat, obwohl das quasi wirklich noch erst seit Dezember quasi existiert, oder irgendwie Herbst letzten Jahres existiert, diese Abweichung, und halt eigentlich mit 2 Sigma noch nicht so wahnsinnig dramatisch ist, aber die theoretischen Physiker, die legen ja immer sofort gleich los, wenn irgendwo irgendwas ist, also da gibt's keine Hemmungen, da sich neue Theorien auszudenken. Die hat da über schon fast 300 Papers gezählt, wo Leute schon probiert haben, dieses Ding zu interpretieren. Und da ist wirklich alles drin. Ja, also kann dunkle Materie, supersymmetrische Teilchen, zusätzliche Raumdimensionen, noch irgendwie ganz, ganz andere, noch viel wildere Sachen. Also wenn es dann entdeckt worden ist, dann wird es auch an Erklärungen dafür nicht mangeln. Aber wir werden es sehen. Also früher oder später wird der LHC was Neues entdecken.
Was Altes entdeckt, ach, schöne Überleitung, hat die UNO, die hat nämlich den World Happiness Report rausgegeben. Dazu befragen die dann in allen möglichen Ländern, vermutlich in all ihren Mitgliedstaaten sogar, fragen die solche Sachen ab wie Bruttoinlandsprodukt, wie sind die Sozialsysteme aufgestellt, wie ist das durchschnittliche Gesundheitsniveau, Lebenserwartung, Freiheit, Freedom to make life choices heißt das, also die Freiheit, sich entscheiden zu können oder sein Leben in die Hand zu nehmen. Großzügigkeit ist auch ein Wert, den sie abfragen. Und Korruption. Und jetzt bin ich einigermaßen verblüfft. Die Bundesrepublik steht nur auf Platz 16.
Ich glaube, Österreich war besser.
Österreich ist besser, Österreich ist auf Platz 12, was mich trotzdem verblüfft. Weil also kaum jemandem
geht's doch... Mach mich viel glücklicher.
Aber kaum jemandem geht's doch besser. Und trotzdem Platz 16, ich finde das irgendwie ein bisschen irritierend.
Nee, es geht ja nicht darum, wem es besser geht, sondern wer sich glücklicher fühlt.
Sich besser fühlt.
Vielleicht geht's uns super und wir finden es, wir denken, eigentlich soll es noch besser gehen oder eigentlich soll es den anderen noch schlechter gehen.
Eigentlich soll es den anderen schlechter gehen, genau, so ist das. Auf Platz 1 Dänemark, Platz 2 die Schweiz, Platz 3 Island. Mhm. Ja, Norwegen, Finnland, Kanada, also die ganzen oben in den nördlichen Regionen sind dabei. Auf dem letzten Platz übrigens, Platz 157 Burundi, ein Platz hinter Syrien. Was ich auch irgendwie ein bisschen krass finde. Und wo ich mich dann auch frage, sag mal, was ist denn in Burundi los, wenn Syrien und Afghanistan noch die besseren Orte zu sein scheinen, die besseren Länder?
Ich habe keine Ahnung. Eigentlich sollte man sowas wissen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, dass Burundi existiert.
Ja, genau.
Die Hauptstadt wusste ich früher mal.
Die Hauptstadt von Burundi?
Boah. Irgendwas, früher konnte ich mal alle Hauptstädte auswendig. Aber es war,
ja, und dann hast du Pi gelernt und jetzt dein Kopf
voll. Nee, das war immer in der Schulzeit, weil irgendwie unser Geografieunterricht so langweilig war, dass ich andauernd im Atlas irgendwo gelesen habe. Aber
Hauptstadt von Burundi. Tja.
Ich glaube, die haben, ich weiß nicht, das Wappen, die haben, glaube ich, irgendwie so komischen Speer und ein Schild im Wappen, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist so schwarz, schwarz, rot, weiß, glaube ich. Aber...
Nee, keine Ahnung. Es ist jedenfalls ein ziemlich langes Paper, dieser
World Happiness Report. Ja, man sollte was über Burundi wissen, war mein Punkt.
Stimmt, man sollte was über Burundi wissen. Immerhin ist das der am wenigsten lebenswerte Ort der Welt.
Aber ich kann mich auch nicht erinnern, irgendwann mal Nachrichten über Burundi gehört zu haben.
Burundi? Wahrscheinlich hören wir ständig Nachrichten aus Burundi, also aus irgendeiner Stadt in Burundi und assoziieren sie mit einem falschen Land.
Ja, das vermute ich genauso wenig kenne wie Burundi.
Genau. Swasiland oder so ähnlich. Gibt es das noch? Nee, Swasiland ist auch nicht mehr. Ne?
Swasiland gibt es, glaube ich, noch.
Echt?
Swasiland müsste ja noch
geben. Mein Gott, das ist so peinlich, was wir über Afrika wissen.
Genau aus dem Grund habe ich in meiner Studentenzeit, in meiner große Karte von Afrika an die Wand gehängt. Ja. Einfach nur, dass ich jeden Tag drauf gucken kann. Aber ja, dann bin jemand ausgezogen und dann habe ich die Karte nicht mehr mitgenommen und seitdem habe ich auch wieder alles vergessen, was da irgendwie ist. Aber Swasiland gibt es, glaube ich, noch.
Ja, wir haben ja auch praktisch keine Berichterstattung aus Afrika. Also nur, wenn mal irgendwie was ganz Außergewöhnliches passiert. Aber so eine kontinuierliche Berichterstattung findet ja kaum statt. Darum lese ich ja so gerne die Taz, also die Tageszeitung hier aus Berlin, weil die machen kontinuierliche Berichterstattung aus so Afrika, Südamerika. Also so diese Regionen, die wir gar nicht so groß mitbekommen. Finde ich eigentlich ganz interessant.
Also Swasiland grenzt übrigens an Südafrika und Mosambik, also nicht an Burundi. Ja.
Und hast du inzwischen nachgeguckt, wie die Hauptstadt von Burundi heißt?
Nee, von Swasiland heißt die Hauptstadt übrigens, das ist schon weg, was? Kopolamin? Ich tippe Burundi ein und Google schlägt mir die chemische Verbindung Skopolamin vor.
Kopolamin klingt aber auch irgendwie ein bisschen
versaut. Skopolamin.
Skopolamin, so,
okay. Stechapfelbienen.
Also während du die Hauptstadt von Burundi...
Bujumbura, habe ich gewusst.
Das habe ich noch nie in meinem Leben gehört.
Bujumbura auch. Und ich kann mal schauen, was hier...
Also wollte ich gerade einen Ausflug nach Ägypten anfangen, aber gut. Nein,
grenzt an Ruanda, Tansania und die Demokratische Republik Kongo.
War nicht Ruanda und Burundi, war das nicht mal ein Land irgendwie? Auch zu Kolonialzeiten war nicht...
Das war...
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die immer in einem Atemzug genannt worden sind. Ruanda, Burundi.
In Ruanda war dieser Bürgerkrieg, aber oder war das?
Ja, das war Ruanda. Es gab auch einen sehr, sehr spannenden Film, Hotel Ruanda heißt der.
Ja, den kenne ich ja.
Der ist ziemlich
Putsch hässlich. In Burundi 2015.
Ach, guck. Ja,
eigener Wikipedia-Artikel. Präsident, der amtierende Präsident Pierre Nkurunziza wurde vom Armeegeneral Godefroid Niyombare abgesetzt und das Parlament aufgelöst. Dann gab es irgendwie Wahlen, die die UN als nicht fair kritisiert hat. Es passiert dann jede Menge, wie halt immer so in Ländern. War nicht mal der Wikipedia-Artikel ist urkurz von Burundi.
Tja, nichts los also, in Burundi. Ja. Aber immerhin gab es nur einen Putsch. Also in Ägypten, da sind ganz, ganz andere Verhältnisse. Erinnerst du dich noch an die Zeit im 12. Jahrhundert vor Christus?
Ja, klar.
Ja, das war, als Ramses III. Ermordet wurde. Und die Wissenschaft hat jetzt festgestellt, dass Ramses III. Von mindestens zwei Menschen ermordet worden sein muss. Denn der eine, der hat ihn von hinten gegriffen und ihm den Hals aufgeschlitzt. Und der andere muss von vorne mit einer Axt oder sowas auf ihn eingehackt haben. Oder mit einem Schwert.
Ja. War anscheinend nicht sehr beliebt.
Was nee, nicht sagen. So richtig. Und aber jetzt wissen wir immerhin, dass er von zwei Leuten umgebracht wurde. Und was sie auch rausgefunden haben, also sie haben die Mumie halt ein bisschen genauer interviewt. Ein bisschen die Stasi hat die Mumie interviewt, sie hat alles verraten. Die Mumie ein bisschen genauer untersucht, haben festgestellt, dass die Einbalsamierer kosmetische Chirurgie vorgenommen haben an dieser Mumie. Die haben tatsächlich Polster eingebaut, damit er ein bisschen kräftiger und muskulöser aussieht. Geil, oder? So ein bisschen wie Dieter Bohlen.
Ja, auf der Welt, der auch von zwei Menschen umgebracht wird.
Weiß ich nicht, aber Dieter Bohlen kannst du einpflanzen, weil du willst, der sieht nicht kräftiger aus. Aber der ist so fies geliftet. Hast du es ja mal gesehen neulich im Fernsehen?
Ich glaube, das letzte Mal Dieter Bohlen, keine Ahnung, in irgendwelchen Werbespots, glaube ich, mal gesehen. Ja. Ich habe mal so eine Biografie gelesen.
Von Bohlen?
Ja.
Ja, diese Autobiografie von ihm selber vorgelesen. Ja. Die haben wir als Hörbuch gehört. An einem Heiligabend haben wir in der Wohnung eines Freundes gesetzt und uns volllaufen lassen, das Ding am Stück gehört.
Ich habe die einer Freundin als Gag geschenkt, mal geschenkt und dann vorher nochmal irgendwie durchgeblättert und irgendwie bin ich dann hängen geblieben. Also das war, war jetzt kein literarisches Volksfest, aber irgendwie war das doch ein interessantes Leben. Also zumindest fand jetzt.
Das stimmt, ja. Der ist halt nur, der wird jetzt halt nur, je länger er da im Fernsehen ausharrt, weil er so fürchterlich eitel ist, desto lächerlicher wird er. Zumindest in meiner Wahrnehmung. Wie das jetzt in der Kernzielgruppe dieser Sendung ist, die er moderiert. Keine Ahnung, vielleicht finden die den cool. Schwer zu sagen.
Ja.
Ich hätte noch eine letzte Meldung, falls du nichts mehr hast.
Ich habe auch noch eine letzte Meldung.
Okay, mach du doch mal.
Ja, heute Abend, also je nachdem, wann ihr das hört, aber heute Abend spielt Deutschland gegen Italien.
Dienstag, Fußball. Der 29. März ist, wo wir aufzeichnen.
Genau, da spielt Deutschland gegen Italien. Und ich habe hier noch eine Fußballmeldung über das Rumänische, über die rumänische Nationalmannschaft.
Ist auch sowas, ne? Die haben eine Nationalmannschaft.
Ja, keine schlechte. Rumänien war lange Zeit relativ von einer Studienkollegin von mir, war Rumänien. Ah, das heißt, wenn wir da irgendwie Fußball-WMs, EMs waren beim Public Viewing, haben wir dann auch immer irgendwie Rumänien angeguckt.
Ich merke immer wieder, dass so Zwergstaaten, irgendwie, wenn ich da niemanden kenne.
Guck mal auf eine Karte, persönlich. Wie groß Rumänien ist. Rumänien ist bei beiden kein Zwergstaat.
Aber immer, wenn ich da keinen persönlichen Bezug zu habe, bin ich total verblüfft. So, ach, die haben fließend Wasser.
Und so, Rumänien ist ein Rumänien. Ich war da zwei Wochen auf Urlaub vor, man ist 2003, glaube ich, sind wir da irgendwie so mit der Wiki, mit dieser Kollegin, dem Auto halt irgendwie so durch Rumänien gefahren, einfach so privat und das wirklich so einmal quer durchs Land, irgendwie Bukarest und dann irgendwie Transsilvanien und dann Schwarze Meer. Also das war einer meiner schönsten Urlaube. Rumänien ist ein echt cooles Land. Also vor allem, wenn du es halt irgendwie mit einer quasi Einheimischen kennenlernst und auch keine Sprachprobleme hast und so weiter. Und wir haben dann auch wirklich in Bukarest bei irgendwelchen Bekannten von irgendwo mitten im riesen Plattenbauviertel gewohnt und so weiter. Also Rumänien hat mir wahnsinnig gut gefallen. Also ich habe vorher überhaupt nichts über Rumänien gewusst, außer halt, dass man so weiß, halt irgendwie, keine Ahnung, Vampire und Ostblock. Ja. Aber es hat mir wirklich wahnsinnig gut gefallen. Da hat es auch irgendwie das Schwarze Meer da, die Gebiete, wo wir waren, das war wirklich, wirklich toll. Und dann auch die Waldgebiete, da kannst du irgendwie bei einem Skigebiet, ja, und da das, ja, also kann Rumänien kann ich nichts sagen. Also war ein tolles, schönes Land dort. Und
ich wollte ja immer mal nach Bulgarien, weil eine meiner besten Freundinnen ist Bulgarin. darum habe ich dann so einen Bezug zu Bulgarien. Vielleicht kann man das ja in einem Aufwasch machen.
Ich habe
zwei Zwergstaaten auf einen.
ich habe nach Bulgarien gepinkelt.
Ha, und das war dann, du hast es gezeigt.
Nee, das war während des Rumänienurlaubs. Ja, wir waren an diesem, wie heißt denn dieser Warmer Wecke, die alte Zollstation. Es ist so ein Kultort in Rumänien, direkt am Schwarzen Meer, wo halt so die ganzen Alternativen, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber früher war es doch so, wo halt, das sind halt wirklich so Menge Leute, die halt irgendwo am Strand irgendwo zelten und dort da so irgendwie so Hütten, die irgendwo rumstehen. Also wollte halt immer so quasi so ein alternativer Ballermann ungefähr. Ja. nur nicht halt so peinlich wie der Ballermann. Und da sind wir halt hingefahren und das ist wirklich unmittelbar an der Grenze zu Bulgarien. Und wenn du da am Strand lang genug in die richtige Richtung gehst, kommt dir irgendwann ein Typ mit dem Gewehr entgegen und sagt, bitte dich doch wieder umzudrehen, weil er dann da schon die Grenze ist. Und wir sind irgendwie eines Abends, ich und eine andere Freundin, die mit waren, wir wollten halt auch, okay, jetzt gehen wir uns einfach mal, wenn wir schon so knapp an der Grenze sind, das war vielleicht ein Kilometer von der Grenze, dann gehen wir zumindest einmal kurz rüber, dass wir auch mal in Bulgarien waren. Und sind halt da dieser Straße lang spaziert und die ist noch so richtig so Ostblock-Grenze, noch so mit Wachtürmen und Selbstschussanlagen, so deaktiviert, aber halt immer noch da. So schon ein gruseliger Spaziergang da. Dann kommen wir halt die Grenze an und natürlich in unserer verpeilten Urlaubsmode haben wir festgestellt, okay, wir haben jetzt die Reisepässe liegen lassen. Und wir haben dann gefragt, ob wir einmal kurz rüber dürfen, aber natürlich haben die nicht reingelassen. Und dann haben wir den restlichen Abend an einer Dracker-Kneipe direkt an der rumänisch-bulgarischen Grenze verbracht. Das war ein toller Abend. Da haben wir irgendwie grauenhaften Rotwein getrunken und halbwegs brauchbares Bier. Das war irgendwie so ein Kiosk im Wesentlichen direkt an der Grenze, wo halt die ganzen LKW-Fahrer und so weiter angehalten haben. Und da haben wir es dann irgendwie angetrunken, nett. Und ich habe damals halt auch kein Klo gehabt, dann irgendwann mal an den Grenzzaun
gepinkelt. Auf Bulgarien gepinkelt.
Ja.
Auf den antifaschistischen Schuh. Aber was war eigentlich, was wolltest du eigentlich überhaupt erzählen?
Bevor ja, Rumänien, Fußball waren wir, genau. Ja, also Rumänien hat man eine gute Fußballmannschaft. Gheorghe Hagi, weiß nicht, wie man den ausspricht, war einer von den bekanntesten Fußballern so in den 90er Jahren, also wirklich so Weltspitze und so weiter. Also haben ein gutes Fußballteam und die haben letztens gegen Spanien gespielt und haben dabei beim Training Trikots angehabt, nicht mit Rückennummern, sondern mit Rückenrechnungen. Ja, also der Spieler mit der Nummer 6 hat dann nicht die Nummer 6 gehabt, sondern 2 plus 2 plus 2.
Geil. Und
der Spieler mit der Nummer irgendwie der Adler gab irgendwie
2 mal 3 hoch 2.
Nein, das war Absicht. Also die haben halt quasi einfach alle so Rechnungen drauf gehabt. Als Aktion, was ich eine coole Sache fand, was ich nicht so cool finde, ist, dass Rumänien das Land in Europa ist mit der höchsten Schulabbrecherquote.
Oh.
Und diese Sache mit den Rücknummern ist eben eine Initiative dagegen. Ja?
Also,
und der rumänische Fußballverband hat anscheinend, weiß ich, mit dem Bildungsministerium, das wird da genauso so ausführlich war der Artikel nicht, eben kooperiert, eben um halt einfach zu sagen, okay, Mathematik ist nicht schlimm, sogar die Nationalmannschaft hat keine Hemmungen, sich mathematische Rechnungen auf den Rücken zu schreiben. Aha. Und das halt einfach so als Aktion, um halt denen zu zeigen, dass die Kinder das halt irgendwie interessant finden. Das fand ich übrigens auch eine schöne Idee. Das könnte man durchaus irgendwie generell für alle Fußballmannschaften verpflichtend machen, ja. So überhaupt.
Das ist sowieso, also weil die haben ja wirklich, egal wo, eine aberwitzige Vorbildfunktion. Selbst wenn es irgendwie die korruptesten Wettbetrüger aller Zeiten sind, irgendwie werden sie trotzdem gemocht. Ja,
genau, das kann man ja durchaus ein bisschen muss man nicht irgendwie so simple Multiplikation, Addition, da kann man ein paar Integrale, Differentialgleichungen reinbasteln, genau. Und so weiter. Also da kann man auch schön Spaß haben.
Wurzel 5 und so. Genau. Meine letzte Meldung kommt aus Amerika. Amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, dass wenn du eine offene Pose einnimmst beim Dating, dass du dann eher gemocht wirst, als wenn du eine verschlossene Haltung einnimmst. Haben halt
beim es geht wirklich um Pose und nicht Hose.
Es geht um Pose, genau. Pose.
Ja,
dann hast du wahrscheinlich wenig Chance, wenn du beim Speeddating mit offener Hose sitzt. Dann so,
Ja, was? Ist ja Speeddating, oder?
Ich meine. Genau, Speeddating. Ich hab da mal was vorbereitet. Sie haben sich halt angeguckt, wie sieht es eigentlich beim Speeddating aus, haben gesehen, dass Menschen, die beispielsweise mit ausgestreckten Armen am Tisch sitzen, statt mit verschränkten oder irgendwie gefalteten Armen, dass die um ein Drittel beliebter sind. Also dann kriegen ein Drittel öfter, kriegen die einen positiven Marker. Ne? Wird ja immer gesagt, so ja, nein, ja, nein, ja, nein. Und das ist, ja, ein gutes Drittel öfter passiert das, wenn du eine offene Pose einnimmst. Dann wussten sie nicht so genau, werden die Menschen gemocht, weil sie eine offene Pose einnehmen oder nehmen die eine offene Pose ein, weil sie spüren, dass sie gemocht werden. Haben das Ganze dann nochmal um ein paar Variablen befreit und das auf so ein Online-Dating-Portal gehoben und haben damit 150 waren das beim Speed-Dating, 3000 User bei einer Dating-App. Da haben sie halt denen haben sie Fotos gezeigt von Leuten, die Arme offen hatten, also die so eine offene Haltung eingenommen haben und Fotos von Leuten, die eine geschlossene Haltung eingenommen haben. Stellt sich raus, auch da funktioniert das. Also wenn du deine Arme offen hast, dann bist du eher attraktiv auf so einer Dating-App, als wenn du deine Arme geschlossen hast.
Gut zu wissen.
Sie schließen mit, sie geben den Partnersuchenden den Rat, beim Profilfoto darauf zu achten, dass Arme und Beine möglichst gestreckt sind und nicht nah an den Körper gepresst werden. weil im Gegensatz zur Augenfarbe oder der Gesichtsform ist das ein Merkmal, das sehr leicht verbessert werden kann. hätte ich jetzt mal totalen Bock drauf, das auszuprobieren.
Deine Augenfarbe zu verändern?
Nee, aber einfach mal in so einer Dating-App irgendwie. Aber dann hast du sie dann alle am Hals, weißt du? Oder keinen, was noch unangenehmer ist, weil dann musst du wieder Kaffee trinken.
Ja, oder nicht, je nachdem.
Oder nicht, genau. Damit sind wir am Ende, ne?
Ich habe keine Geschichten mehr.
Ich habe auch keine Geschichten mehr. Dann danken wir für die Aufmerksamkeit und wünschen nichts für ungut. Das war die Wissenschaft. Tschüss.
Ist nicht tot.